Hallo Caro!
Hello Claudia, how are you?
Sehr gut, vielen Dank. Ich bin heute wieder in meinem kleinen modernen Studio im Beta-Haus in Berlin. Und du?
Auch super gut. Du strahlst auch richtig hier mit deinem gelben Pulli. Die Sonne scheint hier in München, deshalb ich bin irgendwie voll in meinem Endorphin-Spring-Mode und hoffe einfach, dass es jetzt bald im Sommer losgeht, so gefühlt, oder im Frühling vielleicht erstmal. Aber mir geht's gut. Doch, hab viel Energie und freue mich voll, mit dir heute nochmal sprechen zu dürfen. Hab Lust.
Nice. Ja, heute ist ja sozusagen die zweite Folge von 24 Stunden Essstörung. Nachdem letzte Woche ich dran war, bist diese Woche du dran. Caro, wie möchtest du anfangen? Wie bist du früher aufgewacht in den Zeiten deiner Essstörung? Erzähl mal.
Ja, sehr gute Frage. Ich hatte auch eben echt kurz gedacht, so, okay, ich weiß schon wieder gar nicht, was ich eigentlich heute reden soll, weil ich dachte so, es ist einfach
Hast du dich nicht
richtig, richtig,
vorbereitet?
ja, ne, es ist mir richtig bewusst geworden, als wir jetzt in den letzten Monaten immer wieder so über unsere eigene Geschichte gesprochen haben, wie viel Blackbox da einfach vorhanden ist, wie viele Dinge ich irgendwie völlig ehrlich gesagt auch unter den Teppich oder sonst was gekehrt habe, wo mir überhaupt nicht mehr bewusst war, sag mal, wie habe ich mich da eigentlich gefühlt und war das so schlimm? Weil ich irgendwie so auch wirklich so ein bisschen abgedroschen darüber langsam ja rede und sag's, ach ja, bin halt jetzt wieder gesund und ja, war halt total schrecklich alles, aber wenn wir da nochmal so ein bisschen tiefer drüber sprechen, wird mir bewusst, wie extrem und schwermütig die ganze Zeit hier dann doch auch am Ende auch war. Und wie bin ich aufgewacht? Oh, ich weiß noch, ich hatte extreme Schlafstörungen beispielsweise in der ganzen Zeit, weil ich so viel Sport gemacht habe und so wenig gegessen habe und natürlich emotional maximal und instabil war, weiß ich, dass ich echt ganz schlimme Schlafstörungen hatte und deshalb eigentlich immer extrem zerknittert war und völlig erschöpft. Eigentlich war ich dauerhaft out of energy. Eigentlich dauerhaft, aber ich habe mich halt immer wieder gezwungen oder die Essstörung hat mich gezwungen und diese Sportsucht, die ja auch irgendwie bei mir dabei war, dass ich trotzdem Sport mache morgens, irgendwie aktiv bin. Ich hatte die ja noch vor allen Dingen in der Schulzeit. Ich bin gerade so am Überlegen. Das heißt, ich bin ja eigentlich aufgestanden, habe dann gefrühstückt. Ich wusste ja dann immer schon extra, ich war dieser maximale Control-Freak, wusste, oh, gleich gibt's 250 Gramm Magerquark mit einem Löffel Leinöl und mit einem Löffel Leinsamen und noch einem Apfel. Ne? Also ich will ja jetzt gar nicht eigentlich drüber lachen, aber wenn ich so drüber rede, denke ich mir wirklich nur so, oh mein Gott, wie habe ich da gelebt? Und bin diesbezüglich eigentlich immer so aufgestanden und dachte, ach ja, vielleicht wird es ja heute irgendwie besser. Vielleicht kriege ich es ja heute irgendwie anders hin. Und ich glaube, das hattest du das letzte Mal auch schon erwähnt. So dieses immer wieder, ach ja, morgen wird es besser. Also bin ich nämlich auch eingeschlafen, kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema. Und war halt irgendwie eigentlich am nächsten Tag immer so leicht beschwingt und dachte, ach ja, vielleicht kann ich es ja heute irgendwie anders machen. Vielleicht schaffe ich es heute weniger Sport zu machen. Vielleicht schaffe ich es heute mehr zu essen. Ich weiß noch, es gab ein Momentum, da hatten wir, glaub, ganz zu Beginn des Podcasts auch mal drüber gesprochen, wo ich beispielsweise aufgestanden bin und wusste, ich gehe jetzt in die Schule 8 Stunden, komme zurück und habe dann eigentlich meinem Vater versprochen, dass ich mal eine Kartoffel esse. Und weiß noch, ich habe den ganzen Vormittag und Mittag wirklich in der Schule gesessen, in den ganz normalen Schulstunden und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie zur Hölle kriege ich das heute Mittag hin, dass ich diese eine blöde Kartoffel irgendwie esse? Also bei mir hat sich wirklich den ganzen Vormittag, es ging nur darum, wie ich eigentlich irgendwie jetzt Kalorien verbrenne morgens in der Schule und mich möglichst viel bewege und im Zweifel in Pausen mich die ganze Zeit nur bewegt habe und dann eigentlich mittags nach Hause irgendwie meine Gemüsepfanne gegessen und ich weiß noch ganz genau, ich habe glaube ich immer Bohnen oder Kichererbsen und eine Zucchini, eine Paprika und Karotten, zwei Karotten oder so gegessen. Es war immer monoton das Gleiche. Also wirklich komplett kontrolliert den ganzen Tag gelebt. Und ich weiß auch noch, mein Nachbar, ein sehr guter Freund von mir, meinte auch zu Recht irgendwann mal so zu mir auf dem Heimweg, na Caro, gibt's bei dir heute wieder Gemüsepfanne? Und jetzt kann ich da mit ihm drüber reden, ne? Aber damals war das für mich ganz klar, morgens gibt's das. Mittags gibt es diese Pfanne. Ich wusste genau, die hat dann ungefähr so 450 Kalorien. Ich gehe ja dann eh nach der Schule 3 Stunden gefühlt auf den Stepper. Dann habe ich wieder minus 800 und dann kann ich abends noch meinen Eiweißshake essen und dann bin ich irgendwie so im Rahmen so irgendwie. Also es war wirklich bei mir maximal eigentlich ja, Kontrollfreak-mäßig den ganzen Tag durchlebt, ohne irgendwie Leichtigkeit. Es war alles so völlig vorbestimmt und habe da einfach funktioniert.
Aber darf ich da mal fragen? Ich meine, weil gerade hast du ja gesagt, du wolltest halt das anders machen. Aber dann hast du das ja scheinbar, hast du dann den Tag darüber nachgedacht? Was waren denn so deine Gedanken? Also wie, was hast du zum Beispiel bei deinem Frühstück gedacht? Was hast du dann so über den Tag verteilt gedacht? Weil wenn dein großes Ziel war, was zu ändern, dann muss ja irgendwo auch so der Gedanke da gewesen sein.
Ich glaube, es war eher...
Ich probiere es mal anders.
Ja, voll die gute Frage. Und ich glaube, es war eher so, ich war so erschöpft, ich war so müde. Ich war eigentlich so müde von dem ganzen Thema und ich wollte, dass sich was ändert. Aber da sind wir wieder bei dem springenden Punkt. Ich glaube, ich war noch nicht so weit, dass ich wirklich wollte, dass mein Körper sich verändert oder dass ich zunehme. Ich hatte so Angst davor, von haben wir ja in anderen Podcasts auch mit schon Experten drüber gesprochen, meine größte Angst. Ich glaube, ich war eigentlich, wenn ich würde sagen, 3 Jahre hatte ich es intensiv, 2,5, 3 Jahre. Ich war ja magersüchtig. Und ich glaube, dass ich eigentlich echt fast nach einem 1,5 Jahr war ich eigentlich bereit zu heilen. Also ich hatte eigentlich richtig Lust, da rauszugehen, weil ich das Leben total schrecklich fand, wie ich es da gelebt habe. Aber diese Angst vom Zunehmen war auch bei mir viel zu groß. Ich hatte panische Angst. Das war auch dieses blöde Kartoffelbeispiel. Ich hatte so Angst, dass ich von dieser einen Kartoffel einfach zunehme, maximaler Kontrollverlust irgendwie erlebe, so gefühlt irgendwie, ne? Das war so meine Angst. Und ich habe dann aber wirklich, jetzt nur bei diesem einen Kartoffelthema zu bleiben, ich habe eigentlich den ganzen Tag, den ganzen Vormittag 8 Stunden wirklich überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich diese Kartoffel esse? Meinem Papa zuliebe, dass ich ihm zeige, dass ich das irgendwie wirklich ändern möchte. Und gleichzeitig habe ich gefühlt alle 3 Sekunden eine Panikattacke schon in meinem Kopf gehabt, weil ich dachte, scheiße, wenn ich Kartoffel esse, dann nehme ich ja zu. Also es war eigentlich, ich habe mir den ganzen Tag eher Gedanken gemacht, wie kann ich es irgendwie vielleicht ändern, aber auch gleichzeitig war immer wieder so dieser Gegenpart, boah nee, du nimmst ja davon zu. Und ich glaube, um auf deine Frage, so was hast du denn wirklich, oder was für Gedanken hattest du, um es wirklich zu ändern? Ich glaube, ich war dann am Ende halt doch noch nicht so weit, dass ich wirklich ändere und sage, ich bin auch bereit, vielleicht dann die 1-2 Kilo zuzunehmen, die ja auch gesund für mich gewesen sind, beispielsweise. Aber ja, das war echt irgendwie voll der Kampf immer. Es war irgendwie immer so, ich möchte doch eigentlich, aber es geht ja nicht. Also so ein bisschen, das war so dieses Spiel, was ich irgendwie den ganzen Tag hatte, glaube ich. Und den ganzen Tag ging es halt auch wirklich darum, ich hatte jetzt keine so Tracking-App, aber ich wusste von einigen, ja, Lebensmitteln eigentlich, wie viel Kalorien sie haben oder von einigen Gerichten, die ich mir dann gemacht habe und habe das wirklich immer so, okay, das habe ich jetzt gegessen, das heißt, ich muss jetzt so und so viel Stunden Sport machen. Also das war halt bei mir, dass ich halt wirklich direkt wusste, oh Gott, wenn ich jetzt das Brötchen da morgens gegessen habe, dann muss ich heute Abend nochmal eine Stunde länger auf den Stepper. Also so, ne, der ganze Tag wurde auch nur danach ausgelegt, dass ich Sport mache, höchste Priorität. Ich hätte am liebsten immer die Schule sausen lassen gefühlt, dass ich erstmal den Sport mache, um da auf mein Ziel zu kommen, ein vermeintliches Ziel. Und wie ich es schaffe, dass ich so zu Hause essen, also ich hatte auch maximal Kontrollverlust, wenn ich nicht zu Hause essen durfte, das war für mich katastrophal. Ich konnte auch so die erste Zeit nicht mit in Urlaub fahren oder so oder wollte nicht in Urlaub fahren, weil ich so Angst hatte, ich kriege dort dann nicht meinen Magerquark. Also total gaga. Aber das waren wirklich so Gedanken, die ich eigentlich ich habe eigentlich wirklich mir den ganzen Tag Gedanken drum gemacht, wie komme ich auf eine geringere Kalorienzahl als zu mir nehmen und wie kann ich möglichst viel Sport machen und wie kann ich das dann auch bitte alles noch kaschieren und verdecken. Also weil ich war in der Schule immer noch die super gut gelaunte Caro. Ich war immer noch für alle der Sonnenschein, der immer gut drauf war, wusste aber keiner, dass ich manchmal in meinen Pausen nach Hause gelaufen bin, weil ich nur 10 Minuten nach Hause hatte und habe dort einen Nervenzusammenbruch gehabt und lag dort heulend beispielsweise auf dem Teppich. Weil ich halt wirklich dachte, boah, ich spiele hier allen was vor. Ich bin so eine Hochstaplerin, jeder denkt, so mir geht's voll gut. Und dabei in meinem Kopf ist wirklich einfach nur ja Chaos und Leid und mir geht's wirklich körperlich und mental super schlecht. Also das war so anstrengend, du hast es auch gesagt, es war so anstrengend. Es war so unfassbar anstrengend. Und das war aber übrigens auch die Phase, wo ich nicht zur Therapie gegangen bin, beziehungsweise Angst hatte, dass ich in der Therapie dann dazu gebracht wäre, dass ich mehr essen muss und dann muss ich ja zunehmen. Deshalb habe ich die Therapie nicht wirklich ich habe die gar nicht angenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und meine Eltern wussten halt auch irgendwann nicht mal, als ich dann 18 war, was sie jetzt machen sollten, ne? Weil die konnten mich schon zwangseinweisen lassen, hatten aber auch echt Angst davor. Und da war ich dann schon noch in so einem Prozess, wo ich glaube ich doch nicht wirklich, ich glaube bereit war ich wirklich erst vor 4 Jahren, das richtig anzugehen, um ehrlich zu sein.
Und da ich mal fragen, was hast du denn gedacht, was passiert? Also dieses Zunehmen hat ja irgendeine Bedeutung. Also weil ich meine, bei mir, also ich frage das, weil mein Ziel war halt immer, okay, ich muss abnehmen, ich muss wieder schön sein und wenn ich schön bin, dann bin ich liebenswert und dann finde ich einen Freund und dann wird mein Leben perfekt. Was war denn dein Gedanke, also was war so das Ziel, auf das du so zugearbeitet hast oder kannst du dich da gar nicht dran erinnern und das ist so verloren gegangen in dem ganzen?
Super gute Frage und ich glaube wirklich, als ich auch jetzt nochmal unseren ADHS-Podcast mit Hagen gehört habe, ich glaube wirklich, er hat es so perfekt auf den Punkt gebracht, bei mir war es dieser Kontrollverlust. Ich glaube, dass ich wirklich einfach meine Emotionen damals, ich in der Pubertät, ist in meinem Freundeskreis ist was vorgefallen, so irgendwie, ich habe dort extrem drauf reagiert, das, wo ich jetzt denke, what the hell, wie habe ich darauf reagiert, mir wollte keiner was Böses, aber ich glaube wirklich, ich habe durch diese Essstörung meine Emotionen gedrosselt. Und ich glaube, dass für mich dann auf einmal, weil ich war ja anscheinend dieser extreme Magersucht-Kontrollfreak, Emotionen irgendwie selbst einfangen und das war, glaube ich, echt so mein Thema. Wenn ich jetzt oder immer mehr davon verstehe, glaube ich, war das mein Thema. Und ich dachte wirklich, ich war so mit dem Sport und dann war ich ja so super dünn und habe jeden Tag mich übrigens, ja natürlich jeden Tag gewogen, ne? Ich war jeden Morgen erstmal auf der Waage, war total happy, wenn nochmal 200 Gramm drunter waren. Also das war auch so mein Daily Doing auf jeden Fall als allererstes morgens nach dem Aufstehen. Nichts trinken, damit ich dann nochmal glücklicher sein kann, wenn da gar nichts in meinem Körper ist. So die ganzen Klassiker. Und ich glaube wirklich, dass irgendwann hat sich das bei mir in der Persönlichkeit dann so getwistet, dass ich dann ich war voll der Lebemensch, so wie du mich auch jetzt kennst. Ach, ein Glas Wein zu viel, ach, ein Stück Schokolade zu viel. Ich lieb's Leben so irgendwie und will Spaß haben. Aber da war es wirklich nur noch Kontrolle ausüben. Für mich hatten alle in meinem Umfeld, die nicht so kontrolliert waren wie ich, waren meiner Meinung nach voll die Loser, weil sie ja gar keine Kontrolle über ihr Leben hatten. Also, auch was für eine Einstellung. Ich hatte ja keine Kontrolle mehr über mich. Also, weißt du, so irgendwie, sondern da hat mich ja etwas kontrolliert. Und auch mein nächst nahestehendes Umfeld, deshalb, ich würde sehr gerne meine Schwester mal mit dir reinholen, auch wenn das, glaube ich, sehr hart für mich wird, aber einfach, weil ich auch gerne mal ihre Sicht nochmal so nach außen tragen wollen würde, wie ich da auch war. Also, was für eine Tyrannin, dass ich so dachte, so, warum musst du jetzt das Croissant essen? Also, ich brauche das nicht. Ne? Also irgendwie, was du da auch mit anderen eigentlich einfach anstellst und wie sehr du denen damit halt auch wehtust durch dieses rabiate, sehr tyrannische Verhalten einfach. Und ich habe mich halt so unfassbar stark gefühlt, dass ich halt so alles voll im Griff habe. So, ich bestimme, wie viel ich esse, wie viel Sport, bis an welche Grenzen ich gehe. Ich bin ja schon längst über die Grenze und habe mich aber eine Zeit lang halt so unfassbar stark damit gefühlt. Als total paranoid, gar keine Frage, verstehe ich jetzt auch. Und denke mir so, nee, du warst alles andere als stark da. Und ich glaube, das war bei mir wirklich eher so dieses. Und ich dachte, wenn ich zunehme, habe ich einen maximalen Kontrollverlust. Ich dachte wirklich, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über mein Leben, wenn ich jetzt zunehme. Weil ich habe doch alles so im Griff. Ja, ich glaube, das war bei mir so dieses Zunehmen.
Ja, das ist natürlich dann auch nochmal. Ja, also wenn ich mir das so im Alltag vorstelle, dann ist es natürlich so bedrohlich. Also es ist ja kein, bei mir war das ja so ein Langzeitziel, ja. Ich muss jeden Tag mehr abnehmen, damit ich da hinkomme in meinen idealen Körper und so. Und bei dir ist es ja dann eher so, jeden Tag, wenn du das nicht machst, dann gerät das Leben außer Kontrolle. Und
genau.
Ich frage das jetzt, weil ich halt dann immer diese quälenden Gedanken, weil ich mich immer so beschimpft habe, wenn ich das nicht geschafft habe. Ja, schau, du bist so eklig, du bist so fett, kein Wunder, dass dich keiner haben will und so. Hattest du solche Gedanken auch? Und wenn ja, was waren das für Gedanken?
Ja, voll. Also ich glaube wirklich, irgendwann ist es so ein bisschen schwer zu differenzieren zwischen diesem Punkt, wo ich noch nicht bereit war, nochmal gesund zu werden und dem Zeitpunkt, als ich eigentlich bereit war, gesund zu werden, aber ich habe es nicht geschafft. Und in dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich, glaube ich, eigentlich irgendwo wollte, eigentlich, dass es besser wird, aber irgendwo auch noch nicht konnte, da war es wirklich so jeden Abend, da haben wir auch drüber gesprochen, jeden Abend bin ich ins Bett und war so richtig beschämt darüber, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Genauso wie bei dir vielleicht dann umgekehrt, dachte ich so, Mann, Caro, du hast einen Nervenzusammenbruch heute am Herd gehabt, wegen dieser blöden Kartoffel, weil du dachtest, du hast dann einen Kontrollverlust und der Kontrollverlust war aber dann danach, als du auf dem Boden lagst und geheult hast, weil du jetzt ja diese Kartoffeln unbedingt essen wolltest und es nicht hinbekommen hast. Und das war für mich so dieses, wirklich so dieses gefühlt einfach so ausgeliefert sein und nicht stark genug sein. Das hat dann halt echt getwistet. Früher dachte ich, ich bin stark genug, wenn ich diese Kontrolle wahre. Und da war es dann aber so, Alter, du schaffst es nichtmals, diese eine Kartoffel zu essen, so irgendwie. Wie tief bist du denn jetzt eigentlich gesungen? Oder wie sehr steckst du denn wirklich in diesem Wahn da irgendwie drin? Und wie du sagst, es war halt wirklich, also dieses Gefühl von diesem jeden Tag irgendwie nochmal zu merken, shit, schon wieder nicht geschafft. Ach Mann, vielleicht wird's ja morgen besser. Ach heute ja, es ist jetzt dann doch auch schon das zweite Jahr, wo du das jeden Abend sagst. Ne? Und ich hatte irgendwann auch so Angst, was ist denn, wenn ich das mir noch 10 Jahre sag? Also ich hatte wirklich auch, irgendwann hat das so getwistet in wirklich sehr schambehaftetes Sein und Grübeln und sich sehr wertlos fühlen, weil ich dachte, boah, bist du dir so wenig wert, Caro, dass du das hinbekommst? Also das hat dann total getwistet und das waren echt keine schönen Gedanken, die du ja auch kennst, ne? So dieses Gefühl von echt Scham. Ich glaube wirklich Scham vor allen Dingen. Dieses Mann, ey, warum, ich muss mich doch eigentlich schämen, dass ich so mit mir auch irgendwie umgehe und dass ich es nicht hinbekomme und dass es nicht besser wird und dass ich immer noch, auch noch ein Punkt vielleicht bei mir, gerade so wie es um dieses 24-7-Sucht, ich habe mich ja auch wirklich von allen gesellschaftlichen Essensverabredungen oder Szenarien komplett entfernt. Ich war ja auch, du hast ja beispielsweise gesagt, du warst noch weg, du hast noch getrunken. Ich war eine Zeit lang, habe alles abgesagt. Ich war nur noch dann zu Hause irgendwie, weil ich dachte, okay, damit werde ich ja nirgendwo mit irgendwas konfrontiert, was gegebenenfalls zu einem Kontrollverlust führen könnte. Und das war halt irgendwie dann schon echt sau frustrierend, wo ich dachte, okay, du bist halt einfach 16, 17, so irgendwie, du hast keine Lust auf Männer, die darfst du eh nicht an dich ranlassen, weil das ist ja auch Kontrollverlust, wenn ich Emotionen fühle. Also ich war halt wirklich, ich bin einfach emotional komplett abgestumpft. Also ich wollte einfach alles von mir fernhalten, was irgendwie zu einem Kontrollverlust halt führen konnte. Ich glaube, dann war das gar nicht mehr nur so plötzlich eine, diese Essstörung, sondern es war eher wirklich so Kontrollausübungen mit Trinken, mit Essen, mit, ne, Essen, mit Essensszenarien, aber auch Emotionen, also da merkt man richtig, da geht das dann, glaube ich, eher nämlich in dieses ADHS-Thema. Ich habe dadurch irgendwann geschafft, meine Emotionen selbst, dachte ich halt eben, irgendwie so zu steuern und zu kontrollieren.
Ja, voll krass. Und das heißt aber auch, sozusagen, du bist dann vielleicht von der Schule nach Hause gekommen, hast deine bekannte Gemüsepfanne gemacht und dann Sport.
Ja. Ich bin dann eigentlich direkt nach der Schule. Man hat hier meistens, glaube ich, so 8 Stunden in der Oberstufe. Ich war dann in der Oberstufe und habe dann eben gegessen und bin dann relativ zügig, immer so gegen 3:30 oder sonst irgendwas, glaube ich, 4 zum Sport. War dann 2 Stunden wirklich da oben im Fitnessstudio oder war joggen und habe abends immer noch kurz eben so ein bisschen Hausaufgaben gemacht, dann meinen Eiweißshake getrunken, den es jeden Abend gab. Und dann bin ich ins Bett. Also super lame. Also weißt du, man denkt so, mein Wohl, Jesus. Ja.
Ja, und wie sah so ein Wochenende aus? Also ich meine, du warst ja nicht die ganze Zeit ohne deine Freunde, oder?
Nee, ich glaube, ich versuche es wirklich, es ist richtig komisch. Ich weiß so viel. Und deshalb würde ich so gern auch mal mit Freunden nochmal eigentlich darüber reden. Es gab halt, habe mich dann auf jeden Fall nochmal voll viel auch mit Leuten getroffen, aber ich bin mit denen immer spazieren gegangen oder habe mit denen Sport gemacht. Also ich habe mir dann meine Dates so ein bisschen, ich wag wirklich, glaube ich, immer so 3 Stunden am Tag spazieren. Also bisschen, wir haben ja auch schon mal über diesen Sportdrang oder sowas gesprochen oder Sportzwang oder Bewegungszwang. Ich war dann super viel einfach in Bewegung und da konnte ich ja mit denen dann trotzdem reden und Zeit verbringen. Irgendwann war ich dann auch abends nochmal mit feiern und teilweise auch bis 6 Uhr abends und nachts morgens und habe einfach kein Alkohol getrunken. Also das hat dann peu à peu ist das dann bei mir auch wirklich nochmal so Step für Step so rausgegangen, beziehungsweise habe ich mich da so ein bisschen rausentwickelt und ich glaube mit jedem Step, wo ich ein bisschen weiter weg von diesem Kontrollwahn bei mir bin und habe gemerkt, ach, das muss ja gar kein Kontrollverlust sein, das ist alles in meinem Kopf. Umso eher habe ich mich auch aus dieser Zone so rausbewegt, ne? Deshalb, ich war dann auch irgendwann weg, ich habe einfach nur keinen Alkohol getrunken, da war ich total restriktiv, wirklich extrem unterwegs und ja, sonst mit dem Essen, das wurde dann irgendwann so Step by Step ein bisschen besser, ich kann auch wieder in Urlaub fahren, ich war dann auch mit meiner besten Freundin auf einer Weltreise, da war es dann schon viel besser beispielsweise, aber dort, das war super interessant, wir waren 5 Monate unterwegs und es gab einen Zeitpunkt, wo ich wieder einen Rückfall hatte. Und da kamen auch ganz viele Nachrichten zu ihr und zu mir, wie zur Hölle sieht Caro aus. Also wirklich, man hat meinen Rücken nur Rippen gesehen. Es ist richtig, habe ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt, richtig schrecklich. Da war ich schockiert von mir selbst, dass ich auf einmal wieder back war. Und das ist mir nicht mal richtig aufgefallen, sondern es war, glaube ich, einfach, ich war wieder außerhalb meiner Zone, wo ich ja alles im Griff hatte und kontrollieren konnte. Dort hatte ich dann keinen Einfluss auf, was esse ich und nicht. Und ich weiß, wir waren dann, glaube ich, auf so einem Outback-Roadtrip. Das heißt, da gab es ja dann auch in der Gruppe dann immer Abendessen, Mittags und Frühstück. Blablabla. Und da hatte ich halt einfach keine Macht drüber, was ich da esse. Da habe ich einfach gar nichts gegessen. Das war immer so meine Wahl. Gut, dann esse ich halt gar nichts. Dann esse ich halt einfach gar nichts. Und war halt trotzdem den ganzen Tag wandern und spazieren. Ich weiß, wir haben einmal einen Tag gehabt. Ich habe 2 Äpfel gegessen. Und wir waren, glaube ich, wirklich 8 Stunden wandern oder so. Ich habe den ganzen Tag nur 2 Äpfel gegessen und 3 Liter Wasser getrunken. Und für mich war trotzdem so, nee, passt alles für mich. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ich meine es echt ernst.
Aber hast du dann nicht, also bei mir war das ja dann so, ich habe ja dann nur noch an Essen gedacht. Hast du dann nie an, waren nicht deine Gedanken die ganze Zeit von Essen kontrolliert?
Das war auf jeden Fall ein ganz großer Teil. Und ich würde sagen, bis vor ein paar Jahren viel zu viel über Essen noch nachgedacht. Und wenn ich jetzt einen grünen Smoothie trinke, dann also 100%, ich bin so froh, dass ich davon frei bin mittlerweile, weil das ist ja eine Energieverschwendung. Oh mein Gott. Vom Herrn, ich habe eine Zeit lang nur über Essen und Sport gedacht, 100%. Das waren 110% von den 100% des Tages, so irgendwo, wo ich drüber nachgedacht habe. Auf dem Trip, muss ich sagen, habe ich eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht oder immer weniger. Und von dem Abstand, wo ich jetzt gerade erzählt habe, es fällt mir wirklich super schwer zu greifen, ob ich da so extrem viel drüber nachgedacht habe oder ob ich da, ich hatte ehrlich gesagt da das Gefühl, wenn ich so richtig drüber nachdenke, dass ich da eher wieder so stolz auf mich war. Da bin ich wieder so ein bisschen zurück in alte, schlechte Habits, dass ich dachte, wow, ich bin den ganzen Tag unterwegs, so irgendwie, ich esse nur 2 Äpfel und habe so viel Power und stehe hier und oh mein Gott, cool, ich bin wieder so ganz dünn, meine Arme sind voll dünn. Da hatte ich auf einmal wieder so einen ganz, ganz ungesunden, keine Ahnung was da oben. Und ja, also da habe ich echt wieder richtig gemerkt, oh mein Gott, ich sehe mich gerade wieder völlig falsch. Ich bin gerade 10 Steps wieder zurück. Und dann, irgendwas ist dann passiert. Ich habe dann auch super offen mit meiner besten Freundin auch darüber gesprochen, was gerade passiert, weil sie meinte, Caro, was ist los? Was passiert gerade hier? Und ich mache mir mega Sorgen und ich weiß auch nicht, ob ich dann, keine Ahnung, ob ich dich nach Hause schicken soll oder so. Ich will nicht vor deinen Eltern später mich rechtfertigen, warum ich nichts gemacht habe. Und dann ist das irgendwie wieder, sobald wir dann, glaube ich, wieder weitergereist sind, irgendwann war das wieder weg. Das ist komplett crazy. Ich glaube wirklich, das hat viel mit Kontrollverlust zu tun gehabt.
Ja, dann sieht man auch, wie komplex das eigentlich ist. Ja, jeder hat so sein eigenes, wie sagt man, ja, ich meine, die Symptome sind die gleichen, ja, aber der Auslöser ist halt ein total anderer. Und deswegen macht es auch, glaube ich, die Behandlung dann so kompliziert, weil du musst ja erstmal rausfinden, was ist denn überhaupt der Auslöser? Ich meine, wann war dir bewusst, dass es mit Kontrolle zu tun hat, ja? Also
extrem. Und ich muss sagen, auch ich glaube wirklich jetzt, also wirklich mit diesem ADS und mit Hagen, es macht so viel mehr Sinn. Und es ist so verrückt, weil ich glaube, ich habe auch versucht, Freundschaften zu kontrollieren und da meine Emotionen und diese, ich hatte doch so eine extreme Verlustangst und gleichzeitig wie so eine Bindungsangst, weil auch da habe ich ja wieder keine Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle, ob mein Partner mich morgen noch liebt oder nicht. Ich habe keine Kontrolle, ob meine beste Freundin morgen sagt, boah, du bist total scheiße und langweilst mich zu Tode. Ciao. So irgendwie, das waren so meine größten Ängste. Und da wurde mir dann immer mehr bewusst, okay, es ging um diese Kontrolle. Auch jetzt so in der Therapie die ganzen letzten Jahre. Und es ging bei mir gar nicht, ehrlich gesagt, nur drum, glaube ich, ehrlich gesagt, diesen Körperkult zu leben. Also check ich jetzt immer mehr, weil eigentlich hatte ich immer, so blöd es anhört, so ein gesundes Selbstbewusstsein. Und so irgendwie, ich laufe immer ungeschminkt durch die Gegend, mir ist das irgendwie alles immer so, keine Ahnung, so irgendwie. Ich weiß, es auf mehr ankommt. Aber ich glaube, bei mir war es wirklich so dieses Thema, ich zeige jetzt allen, dass ich bestimme, wann wie was gemacht wird. Ich glaube wirklich, dass das so in meinem Kopf dieses Riesenthema ist. Ich habe die Kontrolle über mich und über Essen und ich bestimme das und kein anderer hat Kontrolle über mich. Ich glaube, darum ging es so. Keiner hat Kontrolle über mich. Und deshalb dann auch keine Beziehung eingegangen, körperlich keine Nähe, einfach um alles von mir fernzuhalten, was mir gegebenenfalls irgendwo oder was ein Ungleichgewicht in dieses Kontrollverständnis von mir bringen kann oder was mich in Gefahr bringen könnte, dass ich diesen Kontrollverlust erleide. Also völlig crazy. Und eigentlich ging es den ganzen Tag nur darum, irgendwie Kontrolle über alles zu wahren. Sau anstrengend, ich sag's dir. Also,
Du, ich kenne das. Also ich kenne das halt mit dieser Perfektion, dieses, wenn ich perfekt bin, also alles, was du gerade gesagt hast, auch mit der Verlustangst und so, das habe ich ja auch alles. Also ich denke heute noch, wenn ich was falsch mache, dann sagen meine Freunde zu mir, mit dir will ich nicht mehr reden. Und wenn ich, oder wenn ich schwierig bin, und ich glaube, ich bin oft genug schwierig und merke das oft.
Sind wir das nicht alle?
Dann, ja, genau. Aber dann denke ich immer, oh, jetzt lassen sie mich fallen. Das war jetzt der letzte, das war der letzte Strike, jetzt bin ich raus.
Genau, und dann sind wir aber wieder beim People-Pleasing und versuchen anzupassen und nee, das ist aber, ja.
Das hat meine Therapeutin jetzt zu mir gesagt, sie hat gemeint, ja, sie versuchen ja, die Gefühle der anderen zu erkennen, damit sie dann dementsprechend reagieren können und sozusagen...
Auch wieder,
ja,
Kontrolle. Ich kontrolliere dann,
ja,
wohin
total.
Das Ganze geht.
Ja, ich bin also ja, ich bin total kontrollativ. Ich weiß auch nicht, wie ich das so... loslassen kann. Ich glaube, da habe ich noch einen Weg zu gehen.
Verstehe ich voll. Und ich muss wirklich sagen, dass mir jetzt erst bewusst wird, ich glaube, ich fühle mich gerade aktuell wirklich, haben wir gerade auch eben drüber gesprochen, irgendwie geht es mir gerade echt gut. Und ich habe so das Gefühl, ach, ich weiß gar nicht, aber wie, ich würde gerade so gern so durchatmen. Ich habe so das Gefühl, ich habe so viel mehr Kontrolle abgeben können. Auch nochmal die letzten Monate und Wochen irgendwie, weil ich das Gefühl habe, da kommt viel mehr Vertrauen wieder so in mich rein. Ich fühle gerade hier so irgendwie hin. Das ist irgendwie so Vertrauen, was hier ist. Und ich glaube, das lässt zu, dass man Kontrolle abgeben dann, weil man Vertrauen in sich hat. So, dass man weiß, hey, wir kriegen das hin. Und Clauli, wir haben uns so viele Jahre, ob es ADHS oder ein Essstörung, was auch immer, am Ende wie, wo, was da jetzt dann da miteinander funktioniert hat oder auch nicht. Man hat ja so viele Jahre eben gedacht, man kann ja kein Vertrauen in sich haben. Und weil wir das ja nicht hinbekommen haben. Und weil ja das, ne? Und weil hier anders. Und weil hier das Gehirn so funktioniert. Und weil wir irgendwie körperlich das hatten. Also immer so alles war ja irgendwie gefühlt Drama bei uns. Ja, also ist auch klar, dass man denkt, man hat kein Vertrauen in sich. Und ich glaube, deshalb fängt man halt an zu kontrollieren. Und ich glaube, wenn man irgendwann merkt, dass durch, ob jetzt, keine Ahnung, wie, guck mal, was gerade mit F50 passiert, so irgendwie. Ich denke mir so, Jesus Christ, Lady. So, du warst die Initiatorin davon und jetzt sitzen da irgendwie fünf Leute in Berlin und arbeiten dran und machen gerade Fotoshooting für unsere Landingpage und das ist so cool und ich glaube, umso mehr Vertrauen da auch in dich und deine Intuition und alles nochmal reinkommt, umso mehr kannst du vielleicht auch weniger Kontrolletti sein, so irgendwie. Und bin ja voll sicher, dass wir da Mini-Steps, Big-Steps, was auch immer, aber voll viele Steps machen werden, auch in den nächsten Wochen, Monaten, um immer mehr ins Vertrauen zu gehen, weniger ins Kontrollieren. Ich glaube, das ist echt so der riesen Punkt, ne?
Ja, das steht ja auch in unserem Programm drin. Das hat eine Freundin zu mir gesagt, Claudia, das Gegenteil von Kontrolle ist nicht Kontrollverlust, sondern Vertrauen.
Ja, habe ich aber jetzt auch erst checken müssen. Ja, voll. Und wirklich, Claudia, ich hatte
das... Leichter gesagt als getan, ja.
Extrem, aber ich habe dir das, glaube ich, auch mal gesagt oder gezeigt. Und zwar hat eine Freundin mal zu mir gesagt, weil ich auch dachte, ich habe auch, und du ja, glaube ich, auch, ich hänge so unglaublich lang an Menschen oder Situationen oder Phasen im Leben. Und für mich fühlt das sich an wie ein Herzschmerz hoch 10, wenn das dann vorbei ist oder geht. Und ich leide dann so richtig wie so eine Hündin, wirklich extrem. Und dann hat sie immer mal zu mir gesagt, Caro, halt nicht so fest so. Und ich so, ja, ich weiß, muss loslassen so nach dem Motto. Und sie so, nee, nicht loslassen, weil loslassen klingt so, als würdest du was krampfhaft festhalten. Und mach so, lass es frei. Und dann wird sich das automatisch bahnen. Und seitdem, wirklich, so, es ist so seit anderthalb Jahren, ich immer so, oh mein Gott, ich lasse es frei. Und es fühlt sich so viel entspannter an, als dieses verkrampfte und das Festhalten. Weil das kennst du bestimmt auch, so dieses, das kenne ich von mir, ne? So dieses extrem verkrampft, perfektionistische. Ich weiß auch mal, ich hatte immer mal so was geschrieben bei so einem Aufnahmetest. Er meinte, boah, er hat selten so einen akkuraten, gleichmäßigen Abstand zwischen Buchstaben gesehen wie bei mir, weil ich so eine ganz extrem klare Schrift hatte. Also auch Kontrolletti hoch 10.000. Mittlerweile müsstest du mal meine Schrift sehen. Das ist so irgendwie so. Und ich glaube...
Ich habe noch nie deine Schrift gesehen.
Ja, ich muss mal muss ich mal einen Brief schreiben.
Schick mir mal einen Liebesbrief.
Ich schick dir mal einen Liebesbrief. Und nur deshalb, also ich glaube, weil mir wurde auch eher so ein echt auch, würde ich sagen, fast auch im letzten Jahr so richtig bewusst, wie oft ich an Dingen krampfhaft versucht habe, festzuhalten. Und ich habe irgendwie so gelernt, frei zu lassen und das ist so befreiend, wirklich. Also ich kann es dir nur, oder
aber
allen auch da draußen.
Wie was kann ich mir darüber vorstellen? Das ist nur, also wenn man, ihr könnt uns ja nicht sehen, aber Caro macht so eine Faust und hat so eine Hand um. Ja, ich habe jetzt schon so viele Podcasts aufgenommen, wo ich dann höre und weiß, ja, in dem Moment gestikuliert die Person ganz wild, aber die zuhören, sehen halt nichts. Und dann kommt 10 Sekunden Stille, weil die Person irgendwie so
macht. Okay, sorry. Also ich habe meine Faust sehr verkrampft sehr verkrampft geschlossen und nach unten zeigend. Und wenn ich sie rein umdrehe, gehen die Handflächen nach oben geöffnet und ich lasse frei und los. Ich muss wirklich sagen, es ist so ein Beispiel auch Beziehung. Ich kann jetzt entscheiden, und dann entsteht ja oft, wenn man krampfhaft an was festhält, entsteht Eifersucht, weil man krampfhaft versucht, den Partner zu kontrollieren. Oder man hat Angst, dass der Partner sich da in jemand anders verlieben könnte. Oder keine Ahnung was. Und man geht in so einen, auch da wieder in diesen Kontrollmodus, verkrampft, man versucht, was zu erzwingen. Und ich habe so richtig gemerkt, seitdem ich so viel mehr bei mir bin als auch mein Partner, können wir beide viel mehr sein und freilassen. Und die Beziehung ist viel entspannter, weil sie nicht so, sie muss eben funktionieren und alles muss passen, sondern wir lassen uns beide voll den Freiraum. Oder man merkt vielleicht, kennt ihr sicherlich auch, weil ich eben so Verlustängste hatte und eine Freundschaft vielleicht sich mal auseinanderdividiert hat, dachte ich direkt, oh Gott, jetzt habe ich meine beste Freundin verloren. Wir haben gerade so andere Leben und Ansichten und sonst was. Und dann habe ich immer gecheckt, boah, Caro, ganz ehrlich, bleib mal bei dir und diese Freundschaft. Nee, genau, aber abschließend, ich glaube wirklich so dieses Kontrolle loslassen, Vertrauen zulassen und vor allen Dingen Raum lassen. Ich glaube, ich habe Menschen auch manchmal gar keine Luft zum Atmen gegeben, um ehrlich zu sein, weil ich so einengt dann auch war. Also ernsthaft
aber
jetzt,
weißt du. Aber ich muss mal fragen, wie machst du das denn mit diesem Loslassen? Wenn ich jetzt das auch machen will, gib mir mal eine Drei-Schritte-Anleitung. Wie soll ich das jetzt machen?
Ich glaube, das kann ehrlich gesagt.
Wenn mir sowas jemand erklärt, dann will ich, wie kann ich das jetzt
machen? Ich weiß. Ich gehe später in Work, wie heißt es nochmal? Work Adventure und zeig's dir. Ich weiß ja nicht, ob ich dir eine Anleitung mitgeben kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kam durch die Therapie im letzten Jahr und so viel mehr Vertrauen in mich, dass ich einfach so nicht mehr so, ich weiß ja nicht, wie ich schreiben soll, oder ich glaube, ich habe super oft auch im Außen die Bestätigung gesucht. Und das macht das ja auch, dieses Kontrollieren. Und deshalb, die Person muss mir jetzt sagen, ich habe das gut gemacht. Haben wir auch drüber gesprochen, wie so ein Hund. Hast du gut gemacht. Toll, bist eine tolle Freundin, tolle Partnerin. Und ich glaube, seitdem ich jetzt irgendwie so viel mehr bei mir bin, Selbstbewusstsein habe und meinen eigenen Selbstwert wieder erkenne, brauche ich nicht mehr so krank diese Bestätigung von außen. Und dadurch kann ich so ein bisschen freier sein in diesem frei sein. Ich glaube, das ist es eher. Ich kann dir jetzt noch nicht mehr sagen, wie ich das mache, sondern ich habe eher das Gefühl, also ich merke das so richtig, dass ich da einfach viel entspannter geworden bin. Und ich glaube, ja, das kam aber wirklich durch, ja, voll, das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, weil eigentlich hat das doch damit zu tun, dass du deinen eigenen Wert kennst und wenn sich eine Freundschaft auseinanderdividiert, dann nicht immer alles auf dich nur beziehen, sondern es kann auch an der Dynamik liegen oder auch in einer Beziehung oder in einem Job so irgendwie. Ich glaube, wir neigen halt sehr dazu, durch dieses alles, was war, direkt zu denken, oh Gott, ich bin der Fehler, oh mein Gott, ich habe alles falsch gemacht. Bullshit, so. Und ich glaube, seitdem ich das so ein bisschen loslasse, kann ich eben freier in so auch Beziehungen, Freundschaften, was auch immer, Beziehungen jeglicher Art sein und nicht mehr so kontrolliert irgendwie unterwegs, sondern lass jedem so seinen Raum und auch mir selbst. Guck mal, wie anstrengend unser Leben die letzten 15 Jahre gewesen sein muss, wenn wir immer versucht haben, dieses Essensthema, Alkohol, Freund, Beziehung, Emotionen und dann auch noch irgendwie zu pleasen, damit man geliebt wird. Wie fucking anstrengend. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich merke einfach so, ich will nicht mehr. So, ja.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich krieg das nur irgendwie noch nicht so hin. Also.
Dann arbeiten wir jetzt noch mehr an deinem Selbstwert.
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, mein Selbstwert ist wirklich eine große Achillesferse. Also. Das merke ich auch. Da habe ich ja auch der Podcast kommt bald. Da geht es auch um Selbstwert. Das sozusagen, dass der Selbstwert die Wurzel der Essstörung ist, sozusagen. Und das hängt ja auch dann total mit allem anderen zusammen irgendwie. Dass wenn man halt keinen beschädigten Selbstwert hat, dann fängt man ja gar nicht an, den durch irgendwas anderes aufzufüllen und durch kontrollieren und so.
Ich glaube auch wirklich, bei mir war auch so dieser Punkt, nur weil du sagst mit dem Selbstwert, ach, ich bin es nicht wert, dass man bei mir bleibt. Das war so mein Auslöser so ein bisschen. Aber ich glaube halt, es war dieses extreme Emotionale bei mir. Und deshalb dachte ich, okay, und deshalb esse ich jetzt nichts mehr oder bestrafe ich mich jetzt oder drossel halt das. Und das, was du sagst, dieser Selbstwert ist einfach wirklich, das ist die Ausgangssituation. Was denn auch sonst? Also keiner quält sich doch selbst gerne wirklich, wenn er sich wirklich liebt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich würde mir das jetzt nicht mehr antun. Ich würde mich auch nicht mehr in irgendein Unternehmen setzen und 80 Stunden arbeiten, außer als mein eigenes, weil ich denke, sorry, nee, bin ich mir einfach mehr wert. Also ich glaube, ne, das ist so dieses, ich bin es wert, gesund zu sein. Ich bin es wert, mich um mich zu bemühen und zu pflegen, mir Raum zu geben, gesunde Beziehungen nur zuzulassen. Das hat halt einfach was mit diesem Fundament Selbstwert zu tun. Aber, ja.
Voller
wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das aber hin.
Ja,
ich bin total motiviert. Wir kriegen das hin und wir kriegen das auch bei dir hin. Und ich weiß, dass es, du hast es so voll verdient. Also, das kriegen wir hin, du kleiner Wollknoll. Hier in deinem Gelb.
Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Also, wir sind uns alle genug. Die, die es noch nicht wissen, die müssen es noch lernen. Ich bin auch im Team, muss es noch lernen. Da können wir in unserer neuen Online-Community, können wir da einen extra Channel machen, den wir arbeiten in unserem Selbstwertprojekt. Also kommt alle in unsere Online-Community. Ja, den Link findet ihr auf unserer Website an vielen verschiedenen Stellen. Und schickt uns wie immer E-Mails. Wir freuen uns über eure E-Mails an podcast@f-50.app. Und ansonsten, Caro, hast du noch ein paar letzte Worte?
Ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist schon unser Online-Shop live und dann könnt ihr alle ein T-Shirt bei uns kaufen. Und wir wollen uns hier, das ist so cool, ich bin so aufgeregt, aber es ist wirklich in meinem Kopf so, dass einfach in jeder Stadt läuft irgendein Heinzel da mit unserem Shirt rum und spreadet mit uns diese Message. Und das Schöne ist, kann ja so einen kleinen Spoiler machen, weil es ist ja dann schon da, es heißt It Comes in Waves und ich glaube, das passt auch richtig, über was wir gerade reden. So, es gibt mal diese guten Tage, es gibt diese schlechten Tage, es gibt mal Tage, da klappt es besser, mal weniger gut. Das ist einfach so das Leben und da wollen wir diese Message so nach draußen jagen und die kann auf jeden zutreffen, egal in welcher Phase, ob Essensthema oder kein Essensthema. Und ja, hier so ein kleiner Shoutout, dass ihr da auf unsere Website gehen könnt und euch so ein tolles Shirt für uns bestellen könnt. Ich kann es kaum erwarten, mit dem den ganzen Tag rumzulaufen. Yes!
Ja, me too.
Ja, und sonst, ihr seht, wir können trotz manchmal Selbstwertthemen oder sonst was, haben wir auch eine an der Klatsche und können gut drauf sein und über uns selbst lachen. Also ich glaube, es ist auch so eine, nochmal vielleicht da, so diese gute Portion Selbstironie, nicht zu sehr mit sich jeden Tag so hart ins Gericht zu gehen, sondern das Leben ist so eine Journey und wie gesagt, es geht mal besser, mal weniger gut und einfach immer am Ball bleiben und nie aufgeben und dann kommt man, glaube ich, auch, ja, kann man da auch wieder rauskommen.
Gute Reise bis in 14 Tagen.
Bye, bye.
Bussi, bussi, ciao, ciao.